Der Predigttext für heute, der steht in Lukas 16 und ich lese die Verse 1 bis 9. Vom Umgang mit Geld, die Geschichte vom untreuen Verwalter. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatte. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er, wie steht es bei dir? Wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Also, ich muss schon sagen, diesen Text finde ich krass. Zuerst, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh nee, ich glaube, ich habe mir den falschen Sonntag zum Predigen ausgesucht. Ich habe mit dem Text schon immer meine Probleme gehabt und habe viel mehr Fragen als Antworten. Aber es hat mich dann bei der Vorbereitung trotzdem angesprochen, weil ich manches entdeckt habe, das ich echt provozierend finde. Aber gerade wenn man Sachen so zuspitzt und auch so gegen den Strich bürstet, dann fordert es raus. Und ich habe dann doch gemerkt, dass mich der Text nicht losgelassen hat. Deshalb möchte ich jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen. Erstmal möchte ich kurz was dazu sagen, welchen Platz der Text bei Lukas hat. Im Vorgängerkapitel, dem Kapitel 15, da spricht Jesus zu den Verachteten und Verlorenen. Er setzt sich mit denen an den Tisch und er isst mit ihnen. Und das hatte im Orient eine viel größere Bedeutung als heute bei uns. Damals war es so, wenn ich mich mit jemand an den Tisch setze und mit ihm esse, dann verbinde ich mich mit ihm. Ich nehme ihn sozusagen in meine Hausgemeinschaft auf. Das heißt, ich stehe mit Leib und Leber für ihn ein und ich verteidige ihn auch, wenn es notwendig wird. Es war wohl im alten Orient manchmal so, wenn einer verfolgt wurde und er raste auf der Flucht vor seine Verfolger durch die Wüste und hat ein Beduinenzelt entdeckt, ist er da reingerannt, hat den Finger genommen, hat an dem Salzfass geleckt oder dem Salzstein, der auf dem Tisch stand, und das heißt, er hatte mit den Leuten das Salz geteilt. Das heißt, die Gastfreundschaft gebot, jetzt für diesen Menschen einzustehen. Also, alle Mann an die Knarre und gegen die Verfolger. So bedeutsam war Tischgemeinschaft. Ich stehe für dich ein, mit Leib und Leben. Denket mal an Psalm 23. Mit dem Hintergrund bekommt der Vers, du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde eigentlich eine viel tiefere Bedeutung. Gott steht für mich ein mit Leib und Leben, denn ich bin sein Tischgenosse. Wundert es uns da noch, dass die Pharisäer empört waren, dass Jesus die Tischgemeinschaft mit dieser Bedeutung mit denen pflegt hat, die von ihnen verachtet wurden, die fromme murret. So lesen wir am Ende von Kapitel 15 im Lukas. Sie sind nicht bloß entsetzt und hinterfragen es. Murren bedeutet in der Bibel, ich lehne mich bewusst gegen Gott auf, obwohl ich eine Geschichte mit ihm habe. Kapitel 15 endet offen. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn, der immer beim Vater war und dem der Vater auch nachgeht und ihn gewinnen will, ob er mit zum Fest geht. Offenes Ende. Und jetzt Kapitel 16, mit dem unser Predigttext startet. Hier spricht Jesus ganz klar zu den Jüngern, die ihm nachfolgen. Und ich denke, dass Jesus in dem Gleichnis vom unehrlichen Verwalter keine ethische Prinzipien analysieren will, sondern dass er mit der Schilderung von den Aktivitäten des Verwalters seine Nachfolger einige, wenn auch zugegebenermaßen provokative Gedankenanstöße weitergeben will. Spannend finde ich, dass Jesus mit der Person des Verwalters seinen Nachfolger ausgerechnet in Menschen vorstellt, der mit Gott nichts am Hut hat. Das wird aus der Aussage deutlich, die Kinder der Welt handeln klüger als die Kinder des Lichts. Jesus erklärt den Verwalter also als Kind der Welt, die vom Zustand her erstmal gottlos ist und nicht nach dem Maßstäbe Gottes lebt. Und trotzdem sagt Jesus, dass das Handeln des Verwalters klug sei. Das will ich mir als erstes sagen lassen. Ich kann eigentlich mal getrost von meinem hohen Ross runtersteigen, auf dem ich der Meinung bin, dass ich als Christ der bessere Mensch bin, der weiß, was er zu tun hat, weil er ja die Antwort auf alle Lebensfragen hat. Nein, ich bin als Christ genauso ein Lernender, der aufgefordert ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und mein Gegenüber ernst zu nehmen. Wir können immer voneinander lernen, wenn wir bereit sind, in Respekt und Wertschätzung voneinander zu lernen, uns zuzuhören, aufmerksam und vorurteilsfrei uns zu begegnen und auch zu beobachten. Und dann haut Jesus den nächsten Pflock in den Boden. Seht gut hin, der Verwalter handelt klug. Die Kinder der Welt sind in ihrer Art klüger als die Kinder des Lichts. Übersetzt, Freunde, von der Klugheit der Menschen, die ihr Leben ohne mich leben, könnt ihr noch was lernen. Jesus ist wohl der Meinung und sieht es definitiv so, dass es dabei seine Kinder noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Aber es ist ja die Frage, womit handelt der Verwalter klug? Weil er jetzt seinen Herrn betrügt und versucht, sein Schäfle ins Trockene zu bringen? Jesus sagt nicht, dass wir uns das Handeln vom Verwalter als ethisches Vorbild nehmen sollen. Das kluge Handeln vom Verwalter besteht darin, dass er sich Gedanken über seine Zukunft macht, obwohl er total in der Klemme steckt. Dass er jetzt nicht die Hände in den Schoß legt und sagt, ich kann ja eh nichts machen, sondern er reflektiert seine Situation, er analysiert ehrlich und guckt, welche Handlungsmöglichkeiten sich für ihn ableitet. Konkret bei ihm, er sagt, ich bin auf jeden Fall auf andere angewiesen, weil mich mein Chef ausgeschmissen hat. Und wenn ich von den Beziehungen zu den anderen später mal in nächster Zukunft profitieren will, dann werde ich was investieren müssen. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Da braucht es Einsatz, Mut und Fingerspitzengefühl. Aber warum muss Jesus uns Christen das so deutlich sagen? Sind wir Christen vielleicht oft der Meinung, dass Beziehungen sich schon von allein regeln? Schließlich sind wir doch alle fromm und gläubig, da muss es doch funktionieren. Und wir gestehen es uns oft nicht ein, dass wir wütend sind, verletzt, traurig, nicht bereit, unserem Mitchristen zuzuhören und seinen Standpunkt zu verstehen. Wir wissen gleich, was richtig und falsch ist, nämlich das, was wir denken. Und wir gestehen es einander oft nicht zu, dass jeder seine Prägung und seine Lebensgeschichte hat, die dazu führt, dass es nicht die eine richtige Art und Weise gibt, sein Leben und sein Glaube zu gestalten. Aber oft ist so, anstatt dass wir versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und uns gegenseitig zu unterstützen, gibt es Neid, Spaltung und Rechthaberei. Und das fordert mich schon raus, dass uns als Kinder des Lichts, als Söhne und Töchter Gottes von Jesus bescheinigt wird, dass die Menschen, die sich an weltliche Maßstäbe orientieren, im Bereich der menschlichen Beziehungen oft aktiver, reflektierter und vorausschauender handeln als wir Christen. Und da, sagt Jesus, wird euch der Verwalter zum Vorbild. Mach's wie er. Gesteh dir ein, wenn du in der Klemme sitzt und der Karre an die Wand gefahren hast. Sei ehrlich zu dir selber und überleg, wie du deine Zukunft gestalten kannst. Richt deinen Blick nach vorne und häng nicht immer dem nach, was in der Vergangenheit ist. Hans-Joachim Eckstein sagt, wer immer auf die Vergangenheit blickt, der steht mit dem Rücken zur Zukunft. Und er hat keinen Blick dafür, was die Zukunft noch bereithalten kann. Zumal wir als Kinder Gottes doch das Privileg haben, dass unser Herr uns verspricht, denk nicht an das Vergangene, sinne ihm nicht länger nach. Ich schaff Neues, jetzt wächst's auf, siehst du es denn nicht? Wir haben einen Gott, der eine Zukunft für uns bereithält, der Gedanke des Friedens über uns hat, auch wenn Dinge nicht gelingen oder uns schwer zu schaffen machen. Er lässt uns nie los. Er geht mit, auch durch Leid und Dunkelheit. Und das sollte uns doch wirklich motivieren, in seiner Kraft und an seiner Hand auch ungewisse und dunkle Wegstrecke mit dem Blick auf ihn in Angriff zu nehmen. Und noch ein weiterer Punkt ist Jesus wichtig. Er sensibilisiert seine Jünger nochmal, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Das ganze komplette Kapitel 16 im Lukas ist dem Thema Geld und Besitz gewidmet. In Vers 9 kommt dann die Aussage von Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. So übersetzt der Luther. Ich habe es vorher ja in der Guten Nachricht gelesen. Warum wird das Geld hier als ungerecht bezeichnet? Nun, vom Gleichnis her würde ich sagen, weil der Verwalter ja seinen Job nicht ehrlich gemacht hat. Er hat den Gutsbesitzer übers Ohr gehauen, sonst hätte ihn der nicht gefeuert. Und was er dann gedreht hat, war ja auch nicht legal, dass er einfach die Schuldscheine umgeschrieben hat und so das Vermögen seines Herrn noch mehr geschmälert hat. Er hat sich im Blick auf sein Wohlergehen, sein Weiterleben bedient. Und dann hat er gedacht, naja, in dem Fall ist Betrug das kleinere Übel. So kann es jetzt vielleicht mir noch dazu dienen, dass die, denen ich ihre Schulden jetzt erlasse, dass die mir dann nachher auch was schuldig sind und dann für mich einstehen müssen. Und da höre ich schon die Mahnung auch, prüfet euch, ob ihr ehrlich und verantwortlich mit dem Geld und den Gaben umgeht, die Gott euch anvertraut hat. Gott verurteilt Reichtum nicht. Aber Jesus weist immer wieder darauf hin, dass das Geld und der Reichtum schnell der Menschen hat und nicht andersrum. Deshalb braucht es Maßstäbe, an denen ich mich immer wieder prüfe und nach denen ich mich ausrichte. Eure Hilfestellung, die uns Gott gibt, ist, dass wir den 10. Teil von unserem Vermögen an ihn abgeben. Damit kann ich prüfen, bin ich bereit, Gott den 10. Teil von allem zu geben, was er mir schenkt? Wenn ich das tue, anerkenne ich auch, dass es nicht mein Verdienst, mein Wollen und Können allein ist, das mir Wohlstand und Reichtum beschert, in dem ich lebe. Es ist ein Geschenk von Gott, das er mir anvertraut hat, damit ich es gut verwalte. Wenn ich mein 10. in die Arbeit in Gottes Reich gebe, dann ehre ich Gott auch für das, was er mir schenkt und lob ihn als mein Schöpfer und Geber aller guten Gaben. Euer Modell, um den Umgang mit Geld gut zu gestalten und auch den Kindern weiterzugeben, hat mir gut gefallen. Die Familie, die hat es so gemacht. Es gab 4 Spardosen. Eine für die Gemeinde, ohne für die Mission, ohne für das, was man zum Leben braucht und ohne für das, was man sparen möchte. Und ich fand es gut, weil ich denke, so kennen schon Kinder der Umgang mit Geld und Besitz lernen und auch der Blick weiter, dass es über den eigenen Horizont hinausgeht zu Menschen, für die wir Verantwortung haben, weil sie Gott ebenso am Herzen liegen wie wir. Der Umgang mit dem Geld ist das eine. Dann finde ich, ist es aber auch noch wichtig, dass ich prüfe, wie gehe ich mit den Menschen um, die am Rand stehen. Welches Bild habe ich von ihnen? Lasse ich mich von ihrer Not berühren und motivieren und auch dazu motivieren, dass ich mit denen Mitteln helfe, die ich zur Verfügung habe? Gottes Herz schlägt für die Arme. Leset einmal die Bibel unter dem Aspekt. Was sagt Gott da dazu, wenn Menschen das genommen wird, was sie zum Leben brauchen? Gott will, dass jeder Mensch seinen Lebensraum hat, bekommt und auch behalten darf. Ein Zeichen der Umkehr zu Gott ist immer, dass jeder das kriegt, was er zum Leben braucht und dass wir unsere Stimme erheben gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung. Gott weint mit den Geschundenen und Benachteiligten und er verspricht, dass er ihnen Recht schaffen wird. Und das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir uns ebenso dafür einsetzen. Dafür hat Gott uns beschenkt. Und auch dafür ist der Verwalter ein Beispiel. Er hat das Geld von seinem Herrn nicht genommen und ist durchbrennt, weil er denkt hat, okay, ich raff alles, hau ab, vergrab's und beschreib dann mein weiteres Leben damit. Sondern er hat gedacht, nee, ich setze das für andere ein, damit ich Freunde gewinne, indem ich ihnen durch die erlassene Schulden wieder Raum zum Atmen und Leben gebe und natürlich, dass sie mir dann auch was schuldig sind. Ich bestreite nicht, dass die Motive vom Verwalter von einer großen Portion Egoismus gewürzt sind. Aber immerhin würdigt Jesus sein fragwürdiges Engagement und stellt es uns als Vorbild nach. Jetzt steht aber in dem Vers 9 zum einen, dass man sich mit dem Geld Freunde machen soll. Das heißt, in andere investieren und für andere Geld einsetzen. Und dann folgt aber diese seltsame Begründung. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Also das hat mich schon immer verwirrt. Und ich habe da auch jetzt nicht die ultimative Antwort, gar nicht. Aber im Zusammenhang möchte ich mal einen Aspekt rausgreifen. Jesus richtet unseren Blick auf das, dass alles zu Ende geht. Wir werden sterben und dann bleibt unser Besitz zurück und wird verteilt. Wir können nichts mitnehmen. Aber da, wo wir unseren Besitz und unsere Gabe so eingesetzt haben, dass es das Leben von Menschen verändert und besser gemacht hat, ihnen Raum zum Leben und zur Entfaltung ermöglicht hat, das ist Besitz für die Ewigkeit. Das, was wir für andere getan, geopfert und investiert haben, das hat Ewigkeitswert. Ich habe in dem Vers nie verstanden, wer euch ist, der uns in die neue Welt Gottes, in ihre Wohnungen aufnimmt. So steht es ja da. Dann werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Also dann werden sie euch, wer ist die sie quasi? Warum spricht Jesus da in der Mehrzahl? Ich denke, dass Jesus da von sich, von Gott dem Vater und vom Heiligen Geist spricht. Jesus geht hin, so sagt er, und bereitet uns eine Wohnung, damit wir für immer bei ihm sein können. Das verspricht er jedem, der sein Vertrauen auf ihn setzt, aus Gnade und ohne Vorleistung. Und in dem Status sind wir schon jetzt in unserem irdischen Leben durch unseren dreieinigen Gott befähigt, seine Liebe an andere weiterzugeben. Und wir werden staunen, wenn uns Gott mal zeigt, was es im Leben von Menschen verändert und geprägt hat und welchen Unterschied es für sie gemacht hat, wenn wir mit unserem Geld, unsere Gabe und unserer Zeit den anderen gedient haben. wenn wir mit einem Menschen in Not teilten, dort, wo wir ein offenes Ohr und ein freundliches Wort für unser Nächsten hätten, als wir mit anpackten, weil Not am Mann war, wo wir Missionare unterstützten, damit Menschen von Gott erfahren, als wir unsere Kinder liebevoll begegnet sind und ihnen durch unser Verhalten zeigten, wie gut es Gott mit ihnen meint, indem wir unserem Freund Wegbegleiter waren, weil er ein lieber Mensch verloren hat, wenn wir für unsere Mitchristen im Gebet eingestanden sind, weil sie in Verfolgung und Angst leben müssten. Das wird uns Gott alles zeigen, wenn wir bei ihm sind. Und dann wird er uns in die Arme schließen und zu uns sagen, hey, ich freue mich so, dass du da bist. Ich bin so stolz auf dich. Du hast in meinem Sinn und in meiner Kraft mit deinen Möglichkeiten, die ich dir geschenkt habe, die Welt verändert. Du warst ein guter Verwalter und du hast klug gehandelt. Ich möchte schließen mit Worten vom Liederdichter Johann Jakob Rambach. Der Herr ist gut und sieht in Gnaden an den armen Dienst der Knechte, die ihn lieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut und bleibt es bis zum Tod. Wir sollen ihm in seinen Armen sterben. Er will uns führen aus der letzten Not und alles, was er hat, uns lassen erben und Ruhe geben, wie er selber ruht. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut, fällt nieder vor dem Thron. Wir sind zum Segen herzlich eingeladen. Lobt unseren Gott, lobt seinen lieben Sohn, lobt seinen heiligen Geist, den Geist der Gnaden. Lobt ihn für alles, was er ist und tut. Der Herr ist gut.